Und so hören wir andächtig die Worte heute des Heiligen, der Heiligen Lesung aus dem ersten Brief des Heiligen Apostel Petrus. Geliebte, ich ermahne euch, die ihr Fremdlinge und Pilger seid, enthaltet euch der fleischlichen Gelüste, die gegen die Seele streiten. Führt einen ehrbaren Wandel unter den Heiden, damit die, welche euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung durch die Gnade. Seid jeder menschlichen Obrigkeit untertan um Gottes Willen, sei es dem König als dem obersten Herrn, sei es den Statthaltern, die von ihm abgeordnet sind, die Übeltäter zu bestrafen und die Guten zu belohnen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch einen guten Wandel unwissende, törichte Menschen zum Schweigen bringet. Ihr seid ja frei, aber nicht um die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit zu gebrauchen, sondern als Knechte Gottes. Achtet alle, liebet alle brüderlich. Fürchtet Gott, ehret den König. Ihr Knechte, seid in aller Ehrfurcht den Herren untertan, nicht allein den Guten, den Gütigen und Sanften, sondern auch den Launenhaften, denn das ist Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der Heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des Heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat, der Heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch eine kleine Weile und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wiedersehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen einige von seinen Jüngern zueinander: Was heißt das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile und ihr werdet mich nicht mehr sehen und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wiedersehen, denn ich gehe zum Vater. Sie fragten also: Was meint er damit, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er damit sagen will. Jesus wusste aber, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Ihr fragt einander, weil ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, und ihr werdet mich nicht mehr sehen und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich wiedersehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Eine Mutter ist traurig, wenn ihre Stunde da ist. Nach der Geburt aber denkt sie nicht mehr an die Angst, aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt jetzt Leid, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und eure Freude wird niemand mehr von euch nehmen. Soweit die Worte des Heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, der heutige Sonntag stellt uns wieder zwei Themen vor Augen. Einmal, dass das, was den Aposteln zur Trauer gereicht hat, für sie dann in Freude verwandelt wurde. Und das zweite Thema, die kleine Weile. Das Evangelium heute ist aus den Abschiedsreden Jesu genommen und die Kirche stellt es uns heute vor in der Zeit nach Jesu Auferstehung in Erwartung seiner Himmelfahrt. Es ist hier die Welt, die Rede von der Welt wieder. Ist natürlich hier nicht gemeint die Schöpfung, sondern eigentlich die sittlich-religiöse Welt gemeint, die ungläubige, gottfeindliche Welt. Die Welt, insofern sie unter die Herrschaft der Sünde geraten und gottfeindlich geworden ist. Die gottverlassene Menschenwelt, die unter dem Einfluss und der Herrschaft des Widerparts Gottes, des Teufels steht und der darum auch immer wieder der Fürst dieser Welt genannt wird. Und in diese verlorene, licht- und lieblose, dem Gericht und dem Tode verfallene Welt ist der eingeborene Gottessohn gekommen, um ihr all das zu bringen und zu sein, was ihr fehlt. Ja, gerade in ihrer Gottverlassenheit, Ohnmacht und Sünde ist sie der Gegenstand der Liebe Gottes geworden, der ihr den eigenen Sohn gesandt hat, damit er sie durch Glauben zur Wahrheit und zum Leben führe und ihre Sünde auf sich nehme und tilge. Auf die Frage der Apostel heute, was er denn meine, ist Jesu Antwort eigentlich nicht direkt. Er geht eigentlich nicht auf ihre Frage direkt ein, sondern beantwortet ihre Frage mittelbar und sagt ihnen über ihr Leid, dass nur zeitlich begrenzt sein wird und dass sich in Freude verwandeln wird. Was den Jüngern das bitterste Leid und den tiefsten Schmerz bereitet, nämlich der Tod Jesu, der Verlust Jesu, das wird für die ungläubige und gottfeindliche Welt ein Grund der Freude und des Triumphes sein. Sie, die Welt, wird ja meinen, dass der Untergang des verhassten Galiläers, der mit seiner ernsten Predigt und seinen strengen Forderungen ihre Kreise stört und ihre Ruhe gefährdet, für sie einen Sieg bedeute. Interessant ist, dass Jesus jetzt nicht fortfährt und sagt, dass der Sieg der Welt nur von kurzer Dauer sei oder eigentlich ihre ärgste Niederlage bedeute, sondern sein Wort richtet sich eigentlich nicht an die Welt überhaupt, sondern sein Wort gilt ganz seinen Jüngern. Und er erwähnt die Freude der Welt, die Freude, die die Welt haben wird, nur damit die Seinen nicht dadurch an ihm irre werden und neuen Anlass zu Unruhe und zu Zweifel und zu Trauer daraus entnehmen, wenn sie sehen, wie die Welt sich freut. Wohl aber sollen die Jünger wissen, dass in kurzer Zeit ihre Trauer in Freude umgewandelt wird. Das heißt, dass das, was jetzt Ursache ihrer tiefsten Betrübnis ist, sich dann als Grund seligster Freude erweisen wird. Nämlich der Tod Jesu Christi, der Lösung Jesu Christi. Und so liegt der Trost, den der Herr den niedergeschlagenen Jüngern spendet, nicht in einer Belehrung über seinen Tod und seine Auferstehung. Er liegt vielmehr in der frohen, auf sein Wort gegründeten Erwartung, dass aus dem Leid, das ihr erwartet, Freude werden wird. Und so bringt Jesus das schöne Gleichnis von der gebärenden Mutter. Wenn die Stunde der Geburt herankommt und die Wehen eintreten, wird sie von schweren Schmerzen heimgesucht. Sobald aber die Geburt vorüber ist und die Mutter ihr neugeborenes Kind in den Armen hält, hat sie alles Leid der vergangenen Stunden vergessen. Und jetzt ist sie ganz von der seligen Freude erfüllt, dass sie einem Menschen das Leben schenken durfte. Und dasselbe Kindlein, das die Ursache so bitterer Schmerzen war, ist nun die Ursache ihrer größten Freude geworden. Und so auch bei den Aposteln, das Leid, das jetzt ihre Seele fast erdrückt, wird bald in eine so gewaltige Freude umschlagen, dass sie alles vergessen werden, was sie Schweres durchleben mussten. Und das Gleichnis dieser gebärenden Mutter ist umso treffender, als ja in beiden Fällen die Freude aus dem Leid unmittelbar erwächst und jedes Mal die Ursache des Leides nachher genau dieselbe Ursache der Freude ist und zur Ursache der Freude wird. Eure Trauer wird in Freude verwandelt werden, sagt Jesus. Und das gilt zunächst für die Jünger, wie er ja hier zu ihnen spricht, in der konkreten Situation im Angesicht des Todes Jesu. Aber diese Worte Jesu enthalten auch eine allgemeine Wahrheit, die von jedem Kreuz und jeder Prüfung auch in unserer heutigen Zeit gilt. Wir machen ja die Erfahrung, dass das Kreuz den Christen zu Tiefe und Innerlichkeit erzieht, dass es ihn von der Welt loslöst und an Gott weist und in dieser tiefen, für den Christen allein möglichen Würdigung des Kreuzes, die wir aus Tod und Auferstehung des Herrn gelernt haben, liegt die Kraft zu seiner Überwindung. In dieser Auffassung, in diesem Verständnis, in diesem christlichen Verständnis, dass Jesus hier in dem konkreten Fall seines Leides und Todes seinen Aposteln gibt, ist das Kreuz keine unerträgliche Last, unter der der Mensch zusammenbricht und erliegt, sondern im tiefsten Grund ein Gottes Segen, der ihn froh und stark machen soll. Gott sendet uns, seinen Kindern, nicht das Kreuz, um uns zu quälen, sondern um uns reif, stark und tief zu machen. Und wenn wir das verstanden haben, dann, wie gesagt, dann kann das, was in den Augen der Welt etwas Negatives bedeutet, nicht nur das Schlechte verlieren, sondern so etwas Positives werden. Und allein mit diesem christlichen Verständnis können wir das Unverständliche und das Drückende des Kreuzes überwinden. Und in dieses Licht soll der Christ alle Erfahrungen seines äußeren wie seines inneren Lebens rücken. Ja, selbst Versuchung und Sünde. Und alles Große und Heilige, alles bleibend Wertvolle muss in der harten Schule des Kreuzes heranreifen. Auch unsere Tugend und unsere Frömmigkeit, alles muss reifen und geprüft werden. Wie Jesus so schön sagt, wie das Gold geprüft wird im Feuer, so sollen auch wir geprüft werden. Und dann bewahrheitet sich immer wieder die Erfahrung, dass das, was anfangs als ein bitteres Kreuz empfunden wurde, in Segen und Freude verwandelt wird. Jesus spricht hier wohl von der kleinen Weile, wo die Apostel ihn dann nicht mehr sehen werden, wenn er von ihnen genommen wird und durch seinen Tod und seine Grabesruhe. Und die kleine Weile, wo er sie wieder sieht nach seiner Auferstehung. Aber man kann diese Worte Jesu, und so nimmt es die Kirche wohl heute auch, weil sie es ja in diese Zeit vor der Himmelfahrt Christi stellt, auch sehen als kleine Weile, da die Apostel ihn nicht mehr sehen werden, weil er in den Himmel auffährt. Und dann wieder die kleine Weile, da sie ihn wieder sehen, wenn sie zu ihm kommen dürfen. Und so stellt die Kirche uns diese Worte Jesu auch für unser eigenes Leben als Lehre vor. Für unser Leben, das auch doch auch nur eine kleine Weile ist. Und das ist der zweite Gedanke für heute, dass wir uns diesen Gedanken immer wieder vor Augen führen. Denn wenn wir uns das immer wieder sagen, dann relativiert es doch einiges, wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen. Die Erde ist nicht unsere dauernde Wohnstadt, sondern nur der Ort unserer Pilgerschaft. Und es ist nur eine kleine Weile. Und es kommt der Augenblick, die Erde zu verlassen, um Jesus in den Himmel zu folgen, wo wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen werden. Und dann wird auch unser Herz sich freuen und niemand wird diese Freude von uns nehmen. Aber wir müssen dann auch Rechenschaft ablegen für alles, was wir getan oder gelassen haben. Und so sehen wir auf der einen Seite, wie vergänglich sind die Dinge dieser Welt. Wie vergänglich ist die Welt. Aber auf der anderen Seite, wie wichtig ist doch jeder Augenblick. Was wir tun, wie wir es tun, was wir tun und lassen. Und wie wichtig ist es, dass wir hier jeden Augenblick gut nutzen, denn die Weile ist kurz. Die Zeit ist kurz. Wir leben nur einmal, wie die Welt heute oft uns sagt, um uns dazu anzuspornen, jeden Augenblick die größte Lust zu entziehen. Aber wir können auch sagen, wir leben nur einmal. Das heißt, wie wichtig ist jeder Augenblick, dass wir ihn zu Gottes Ehre nutzen, zu unserem geistigen Fortschritt, zum Tun des Guten, zu Gottes Ehre. Und dann hören wir diese Worte Jesu auch für uns. Ihr werdet weinen und seufzen und die Welt wird sich freuen, damit wir keinen Anstoß nehmen, damit wir nicht zweifeln an Jesus, dass wir kein Ärgernis nehmen, weil er hat es uns gesagt, ihr werdet weinen. Das heißt, wir werden Grund zur Prüfung haben. Die Welt genießt ja und will um jeden Preis genießen, ganz versenkt ins Vergnügen dieses Lebens. Und ohne jeden Gedanken an das, was sie jenseits erwartet. Und kann sie den unvermeidlichen Leiden dieses Lebens auch nicht entfliehen, so sucht sie doch, den Schmerz im Genuss zu ersticken, erfinderisch darin, jedem flüchtigen Augenblick das Höchstmaß an Freude abzugewinnen, an irdischer Freude. Nicht so der Christ. Er legt sich ein Leben des Opfers und des Verzichtes auf, bewusst im Hinblick auf eine jenseitige Glückseligkeit. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird in Freude verwandelt werden. Und so ist der Christ eigentlich nicht einer, der nicht nur dem Kreuz nicht entflieht, sondern der sogar das Opfer freiwillig auf sich nimmt, vielleicht das ein oder andere Opfer sogar sucht, um zu wachsen, um sich loszulösen von der Welt, um Gott die Ehre zu geben, um näher Gott zu kommen, um geistig fortzuschreiten, weil er den geistigen Wert des Opfers so lebendig sieht und schätzt. Auch die Epistel spricht übrigens heute diesen Gedanken der Pilgerschaft kurz an, wo Petrus seinen Gläubigen schreibt: Geliebte, ich beschwöre euch, enthaltet euch als Fremdlinge und Pilger der fleischlichen Begierden, die wider die Seele streiten. Der Pilger darf sich nicht damit aufhalten, in den Ergötzungen und Freuden zu verweilen, die er auf seinem Wege findet. Er würde dadurch den guten Verlauf seiner Reise gefährden und überdies Gefahr laufen, das Ziel nicht zu erreichen. Und so darf sich der Christ als Pilger zu Gott nicht von irdischen Gütern aufhalten lassen. Er darf sie wohl genießen und sich ihrer auch erfreuen und sie als Erfrischung nutzen, wenn die Vorsehung Gottes sie ihm auf den Weg legt, aber immer mit freibleibendem Herzen. Das ist immer das, was wir immer wieder sagen. Wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Das heißt, unser Herz soll nicht hängen an den Dingen. Und so soll unser Herz frei bleiben und gleich auch wieder in der Lage sein und bereit sein, darüber hinwegzugehen und weiter zu schreiten. Und nichts kann unseren Schritt verlangsamen, denn er hat Eile, ans Ziel zu gelangen. Das Christenleben ist das Leben eines Reisenden in der Ferne, in der Fremde, der eigentlich auf seine eigentliche Heimat erst zugeht und er hält sich nie auf, denn er sehnt sich, ins Vaterland heimzukommen. Und so beten wir sehr passend heute in der Sekret, im Stillgebet: Die Kraft dieser Geheimnisse, o Herr, die wir hier feiern dürfen, das Geheimnis des Leidens und Todes unseres Herrn Jesus Christus, zügle unsere irdische Begierlichkeit und lehre uns, das Himmlische zu lieben. Wie sehr bedürfen wir einer solchen Bitte. Denn die gegenwärtigen Freuden und Güter dieser Welt in ihrer unmittelbaren Greifbarkeit könnten uns doch Sinn und Herz gefangen nehmen, so sehr, dass sie unseren Aufschwung zum Himmel hemmen und uns die Hinfälligkeit alles Irdischen ein wenig vergessen lassen. Im Mai-Monat, im Marienmonat, wollen wir dieses gerade Gehörte auch natürlich wieder in den Bezug zu Maria bringen. Denken wir an sie, stellen wir uns sie vor, wie sie die Jahre verbracht hat nach der Himmelfahrt Christi, immer in der Erwartung, in der sehnlichen Erwartung, dass sie Jesus wieder sehen darf und dass sie zu ihm heimkehren darf. Gerade in den Jahren, die sie mit dem Apostel Johannes verbracht hat in Ephesus. Man hat ja in Ephesus, habe ich jetzt vor kurzem wieder gelesen, eine Kirche gefunden, oder da steht eine Kirche zum Haus Mariens. Und als man unter der Kirche gegraben hat, hat man wirklich die Reste eines alten Hauses aus der Zeit des ersten Jahrhunderts nach Christus gefunden. Und wo wir annehmen, dass Maria hier gelebt hat, oder wo die Tradition sagt, dass Maria hier gelebt hat mit Johannes. Heutige Türkei, Westtürkei. Und da denken wir an Maria jetzt im Monat Mai, die ja unser großes Vorbild ist, wie letzten Sonntag schon gesagt, die unser großes Vorbild ist, denken wir daran, wie sie hier auf Erden gewandelt ist, ihr Bestes gegeben hat, sich auch an der Schöpfung gefreut hat und sich Erholung gegönnt hat, aber doch ihr Herz nie hier eigentlich seine eigentliche Erfüllung und Freude gefunden hat und wie sie ihr Herz nicht hier an die irdischen Dinge gehängt hat. Das sind also die zwei Gedanken des heutigen Sonntags. Auf der einen Seite, dass wir daran denken, dass das, was uns jetzt Betrübnis bedeutet, die Kreuze, zum Grund unserer größten Freude werden können und sollen. Und das, was wir anfangs als bitteres Kreuz empfinden, in Segen und Freude verwandelt wird. Und das Zweite, nur eine kleine Weile, wie Jesus sagt. Wir sind hier nicht ewig und wir sollen uns hier nicht niederlassen und festwurzeln. Und nur eine kleine Weile und wir werden uns wiedersehen mit Jesus. Und dann wird sich unsere Trauer in Freude verwandeln. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.